Herzlich willkommen. Wir haben Freitag, den 3. Juli 2026. Hier ist der Kontrafunk mit seiner Live-Abendsendung 1820. Ich bin Gernot Donowski. Schönen guten Abend. Wer in Österreich schon einmal einen FPÖ-Parteitag erlebt hat, der kennt Proteste. Ein paar hundert Demonstranten, Polizeipräsenz, Gejohle, Antifa-Parolen. Das gehört inzwischen schon zum politischen Alltag. In der Schweiz schüttelt man mit dem Kopf, denn da kennt man das gar nicht. Nicht mal, wenn die SVP ihren Parteitag abhält. Doch was sich an diesem Wochenende rund um den AfD-Bundesparteitag in Erfurt abspielt und abspielen wird, das stellt auch für deutsche Verhältnisse vieles bisher Dagewesene in den Schatten. Tausende Polizisten sichern den Parteitag, Zehntausende Demonstranten werden erwartet, darunter nach Angaben der Sicherheitsbehörden auch zahlreiche gewaltbereite Extremisten. Bündnisse rufen zu Blockaden auf, Politiker verschiedener Parteien werben offensiv für Proteste. Wir sprechen heute mit einem Journalisten, der direkt vor Ort ist und die Ereignisse aus nächster Nähe begleitet, Vadim Derksen von der Jungen Freiheit. Außerdem gehen freundliche Grüße raus an die Landesmedienanstalten für den Fall, dass man dort ein Hineingrätschen, Demaskieren oder ein Stellen vermissen sollte. Denn wir begrüßen später den Thüringer AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke und sprechen mit ihm über den Parteitag, die Proteste und die politische Stimmung in Thüringen. Außerdem blicken wir nach Bayern. Dort hat die Staatsregierung ihren neuen Queer-Aktionsplan vorgestellt. Wir sprechen drüber mit Thomas Wunder von Citizen Go. Und natürlich gibt es heute wieder den freitäglichen Abwasch von Oliver Brendel. Er nimmt die aufgeheizte politische Debatte unter die Lupe und fragt, wer profitiert eigentlich von der immer schärferen Rhetorik? Und wir schalten jetzt live in die Stadt, in der der Ausnahmezustand herrscht oder bald herrschen könnte. Ein Bundesparteitag einer demokratisch zugelassenen Partei wird von einem Sicherheitsaufgebot begleitet, wie man es sonst höchstens von internationalen Gipfeltreffen kennt. Wie ist die Situation in Erfurt vor Ort? Wie groß ist das Polizeiaufgebot und welche Eindrücke gibt es zu berichten? Mein Gesprächspartner selbst ist nach Erfurt gereist und erlebt die Situation aus nächster Nähe. Er begleitet den Parteitag journalistisch. Schönen guten Abend, Vadim Derksen von der Jungen Freiheit.
Einen wunderschönen guten Abend. Grüße Sie.
Herr Derksen, Sie sind heute nach Erfurt gefahren. Wie verlief die Anreise? Haben Sie bereits unterwegs gemerkt, dass diese Stadt vor einem außergewöhnlichen Wochenende steht?
Ich glaube, das kann man gar nicht übersehen, wie stark die Stadt gerade jetzt unter dem Einfluss des Parteitages steht. Allein schon an den Abfahrten stehen überall Patrouillen. Allein auf dem Weg hierhin sind wir schon mehrfach kontrolliert worden, stehen geblieben, gab es richtige Durchsuchungen. Teilweise das Auto wurde durchleuchtet mit Spiegeln unter dem Auto und man hat teilweise, wenn man näher an die Halle kommt, alle 200 Meter nochmal eine Kontrolle. Man sieht Mannschaftswagen hinter Mannschaftswagen vorbeifahren. Man sieht hier gepanzerte Fahrzeuge. Man sieht hier viele Wasserwerfer, die mittlerweile auch schon überall rumfahren. Es ist ein absoluter Ausnahmezustand, den die Stadt hier gerade erlebt. Und sowas habe ich tatsächlich auch noch nicht an einem Parteitag der AfD erlebt. Und die Registrierung, das muss man auch noch dazu sagen, wir haben uns jetzt akkreditieren lassen, das machen wir jetzt lieber, bevor wir morgen dann versuchen, irgendwas zu machen. Die lief auch so ab wie am Flughafen. Der BKA hat es komplett übernommen, die Akkreditierung der Gäste und der Presse. Und man kann es sich so vorstellen, da sind die Schalter dort wie am Flughafen bei der Polizei mit einer Kamera hinter Glasscheiben sitzt man dort, wird abfotografiert mit einem Bild, dann bekommt man einen Ausweis ausgedruckt und mir wurde gerade auch von der Pressestelle gesagt, diese Kisten der Kontrollen, die ankamen, die kamen gerade frisch quasi vom G7-Gipfel, die hatten noch die Aufkleber vom G7, also tatsächlich ist hier der Sicherheitsstandard nicht geringer als dort beim G7.
Seit Wochen mobilisiert das Bündnis Widersetzen bundesweit Proteste. Ziel ist nach eigenen Angaben eben den Parteitag durch Massenblockaden zu verhindern, eben zu blockieren. Dafür wurden sogar aus ganz Deutschland Busse organisiert, Schreiben verschickt. Die Leute wurden angeklingelt an ihren Haustüren. Und wer steckt hinter dem Bündnis? Haben Sie von Widersetzen schon etwas mitbekommen vor Ort und von der Strategie?
Von denen habe ich bisher noch nicht viel mitbekommen. Man muss auch sagen, die Halle liegt ja etwas außerhalb der Stadt. Sie ist im unweit des Flughafens. Also wir waren noch nicht in der Innenstadt. Allerdings sind ja jetzt schon Camps angekündigt, auch in der Stadt. Das Wetter ist gut, es ist warm, sonnig. Das heißt, es lädt auch ein, wirklich die gesamte Nacht über auch mitten in der Stadt zu verbringen. Auf widersetzten Telegram-Kanälen wird dementsprechend auch aufgerufen, dass man sich schon treffen kann vor Ort in der Stadt. Es gibt angemeldete Plätze, wo man zelten kann. Also wir rechnen damit, dass die Stadt nicht zur Ruhe kommt heute Nacht schon.
Da sieht man auch, wie gut und straff das alles organisiert ist. Ich habe aus anderen Quellen auch schon gehört, dort wurden Gulaschkanonen aufgestellt. Die Leute können sich dort versorgen und schon untereinander vernetzen. Das hat einen, ja, wie soll ich sagen, einen interessanten Professionalisierungsgrad erreicht, oder?
Ja, professionell organisiert ist es allemal. Das sehen wir ja, das spüren wir auch, die Busse sind super organisiert. Es gibt ja auch Trainings vor Ort in den jeweiligen Städten. Ich kann jetzt nicht zu viel verraten, aber wir haben gute Insights. Tatsächlich, man sieht, man wird zu Terminen eingeladen, zu Treffpunkten. Jeder von den Teilnehmenden, der muss eine Nummer einem anderen weiteren Teilnehmer hinterlassen, um halt immer erreichbar zu sein. Und es werden dann auch Sitzblockaden trainiert, mehrere Tage vorher schon. Und es gibt dann auch Anweisungen, wie man sich zu verhalten hat, wenn man, sollte man plötzlich festgenommen werden und so weiter, wie man und welche Nummern man anrufen soll bei der Roten Hilfe. Also es ist alles sehr, sehr straff organisiert. Und man muss sagen, kein Wunder, denn die Politik der etablierten Parteien befürwortet das, bis hin zu in die CDU rein, von links bis rechts quasi oder bis ins konservative Lager der CDU, gibt es ja Stimmen, die eben diese Proteste gutheißen. Und da können wir uns darauf einstellen, dass es entsprechend auch nicht groß auf Widerstand treffen wird.
Die Erfurter sind natürlich alles andere als begeistert von dem ganzen, in Anführungszeichen, Trubel und dem möglichen Chaos, das da veranstaltet wird. Haben Sie mit Menschen vor Ort gesprochen, wie die das Ganze wahrnehmen?
Ich habe tatsächlich mit einigen Studenten sprechen können, die sind einfach aus der Stadt raus. Sie wollen das sich jetzt nicht antun und sind einfach zu Verwandten nach Berlin oder andere Orte gefahren. Wir werden uns jetzt noch ein Bild vor Ort machen, wie genau das aussieht. Wir sind jetzt durch die Siedlung hier auch ein bisschen gefahren, auf dem Weg hierhin. Man spürt, dass die Leute einfach nicht auf den Straßen sind. Die Straßen sind alle leer. Es gibt vereinzelt Radfahrer, normalerweise sind ja um diese Uhrzeiten die Straßen voll, alle kaufen ein zum Wochenende. Die Supermärkte sind aber gerade alle leer. Also die sind zwar offen, aber die Parkplätze haben eine gehende Leere.
Das klingt alles so schiedlich, friedlich, aber überfüllt. Aber ich habe von anderer Stelle auch schon gehört, dass direkt am Domplatz wohl die ersten Pflastersteine bereitgestellt wurden und aus dem Boden rausgerissen worden sind. In die Media hat dazu aufgerufen, Pflastersteine zu verwenden und so weiter. Also das sind ganz besondere Schwingungen, die jetzt da auch in der Luft sind. Haben Sie davon schon irgendwas mitbekommen?
Wir haben Folgendes mitbekommen, und zwar gibt es mehrere, also englischsprachige Antifa-Gestalten, so kann man das schon sagen. Das heißt, wir haben hier ein großes internationales Publikum, was bestimmt auch entsprechend gewaltbereit ist, wenn es denn schon bereit ist, nach Deutschland zu reisen, zu so einem Event. Ja, das ist ja nichts anderes für sie. Ein Erlebnis, ein gemeinsames. Und wir rechnen damit, dass es natürlich zu Barrikaden kommt. Und persönlich rechne ich aus den Erfahrungen, die wir in Gießen gemacht haben letztes Jahr, dass es nicht nur Barrikaden gibt, sondern dass auch Barrikaden brennen werden.
Sie werden den Parteitag in den kommenden Tagen, Entschuldigung, vollenden Sie den Satz gerne noch. Ich dachte, Sie wären fertig.
Ja, ich sehe gerade auch auf Twitter, dass die ersten Hotels angegriffen werden schon, wo man auch Gäste vermutet von der AfD. Also wir sehen schon auf jeden Fall die ersten gewaltigen Ausschreitungen.
Da gilt es auf jeden Fall ein Auge drauf zu haben. Sie werden den Parteitag in den kommenden Tagen begleiten. Worauf richten Sie Ihren Blick als Journalist denn sonst noch besonders? Welche Entwicklungen werden aus Ihrer Sicht noch entscheidend sein?
Entscheidend wird sein, wann der Parteitag beginnen kann. Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Es ist jetzt nicht so, dass man mit einer einem Saal mit Hälfte der Delegierten anfangen kann. Man wird hier natürlich versuchen, die Vorstandswahlen mit allen Delegierten durchzuführen, weil es bei diesen Abstimmungen tatsächlich um jeden Delegierten ankommt. Es geht hier um Signalwirkungen nach außen, nach innen, in die Partei hinein. Und da werden auch die unterschiedlichen Strömungen innerhalb der AfD alles dran setzen, dass auch der Parteitag erst beginnt, wenn alle Delegierte da sind. Vorher werden wahrscheinlich erst nur so Programmpunkte abgearbeitet werden, Änderungsanträge für das Programm, aber keine Wahlen stattfinden. Das ist das, was wir hier vermuten. Und dementsprechend glaube ich, dass der Parteitag erst wirklich Nachmittag beginnen wird, so richtig, weil ich kann es mir nicht vorstellen. Wir haben uns die ganze Stadt mal analysiert auf der Karte und es sind 8 Punkte, die strategisch abgeriegelt werden können und sollen, und dann ist die Stadt komplett dicht. Und wie solche Blockaden funktionieren, das ist ganz einfach. Wir haben auf dem Weg gesehen, es ist nicht möglich, diese Straßen tatsächlich zu überwachen. Wir sehen zwar überall Barrikaden der Polizei, Absperrungen, Absperrgitter der Polizei, aber es gibt auch teilweise viel Feld drumherum, das heißt offenes Feld. Wenn da nur 20 Leute rüberlaufen und sich auf die Straße setzen, war es das. Und das wird die große Herausforderung morgen für die Polizei sein.
Sagt der junge Freiheitsjournalist Vadim Derksen. Er ist live vor Ort, war uns gerade live aus Erfurt vom Parteitag der AfD zugeschaltet. Herr Derksen, alles Gute, kommen Sie gut durchs Wochenende.
Vielen Dank.
Sie hören 18:20, unser Live-Abendjournal im Kontrafunk am Freitag. Am Wochenende richtet die AfD ihren Bundesparteitag in Erfurt aus. Die Partei will ihren Bundesvorstand neu wählen. Die Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla sollen im Amt bestätigt werden. Man will Kraft und Fokus finden für den Wahlkampf in Sachsen-Anhalt. Und gleichzeitig wird über den politischen Kurs der kommenden Jahre diskutiert. Aber der Parteitag findet unter außergewöhnlichsten, muss man schon sagen, Umständen statt. Zahlreiche Bündnisse, Parteien und Initiativen haben Proteste und teilweise auch Gewalt angekündigt. Die Sicherheitsbehörden rechnen mit einem Großeinsatz. Für die AfD geht es deshalb nicht nur um Personalentscheidungen, sondern auch um die Frage, wie heutzutage ihre politischen Veranstaltungen in einem zunehmend polarisierten Klima überhaupt noch stattfinden können. Über den Parteitag, die Proteste, die politische Stimmung in Thüringen spreche ich jetzt mit dem Thüringer AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke. Herr Höcke, schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, Herr Nowski. Freue mich auf das Gespräch. Spannende Tage liegen vor uns.
Zunächst mal, Parteitage sollen einer Partei ja Orientierung geben. Gleichzeitig steht dieser Parteitag unter einem enormen öffentlichen Druck. Was muss am Sonntag passiert sein, damit Sie sagen, dieser Parteitag war ein Erfolg?
Ja, ein Erfolg ist er dann gewesen, wenn wir ihn ordnungsgemäß durchführen konnten. Das heißt, wir haben ja als Partei nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht nach dem Parteiengesetz, zumindest alle 2 Jahre Bundesparteitage abzuhalten. Das ist die Exekution der inneren Parteidemokratie. Und das wollen wir gerne tun. Und dass man mittlerweile als stärkste Kraft im Land Sorge haben muss, dass so ein Parteitag nicht im Chaos untergeht, nicht durch gewalttätige Aktionen verhindert wird, das ist schlimm. Ich bin in großer Sorge. Und was ich mir vor allen Dingen wünsche, ist, dass ja die Proteste friedlich bleiben. Niemand hat was gegen friedlichen Protest, aber das gewaltbereite Potenzial ist nach Polizeiangaben sehr groß und man erwartet Übergrifflichkeit, man erwartet Gewalttätigkeit. Die Erfurter Bürger sind extrem verunsichert. Man muss Sorge haben, dass vielleicht auch Rettungswege blockiert werden. Also keiner kann im Augenblick genau wissen, was wir am Sonntagabend dann hinter uns haben, worauf wir zurückblicken. Wie gesagt, hoffentlich bleibt es friedlich, hoffentlich kommt kein Mensch zu Schaden.
Seit Wochen gibt es Protestankündigungen gegen den Parteitag, gegen Ihre Partei. Einige Gruppen haben erklärt, den Ablauf möglichst verhindern oder stören zu wollen, mit Blockade, teilweise Gewalt. Wie haben Sie diese Wochen der Vorbereitung erlebt? Also waren das für Sie normale Begleiterscheinungen? Man ist ja schon einiges gewohnt einer politischen Großveranstaltung, oder hat das jetzt eine ganz neue Qualität?
Ja, Sie haben recht, wir sind schon einiges gewohnt. Aber das scheint nochmal eine neue Qualität zu haben. Ich kann mich noch an den Bundesparteitag in Riesa erinnern, wo die Polizei offenkundig mit der Lage überfordert war, die die Gegendemonstranten veranstalteten. Ich kann mich an den Gründungskongress der Generation Deutschland in Gießen erinnern, wo auch mehrere tausend Polizisten notwendig waren, um die Sicherheit der Veranstaltung zu gewährleisten und stellenweise auch hart durchgreifen musste. Ja, und jetzt soll laut Thüringer Polizei der größte Polizeieinsatz in der Geschichte Thürings vor der Tür stehen. Und etwa 6000 Polizisten werden dazu und in diesem Kontext im Einsatz sein. Das ist eine Lage, die man fast als, es wird laut Polizei wahrscheinlich zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen. Oder man erwartet zumindest die Möglichkeit eines sogenannten Endgames. Das ist die aktuelle Lageeinschätzung der Polizei. Und da wird dann praktisch schon mit militärtechnischen Überlegungen versucht, darauf zu reagieren. Also das scheint nochmal einen Zacken schärfer zu werden als Riesa und Gießen, ja.
Sie haben das schon erwähnt, für Polizei und Veranstalter wird das ein logistischer Kraftakt. Wie läuft so ein Parteitag unter solchen Bedingungen organisatorisch dann überhaupt ab? Wie kann er ablaufen? Also welche besonderen Vorkehrungen mussten Sie dann treffen? Und was bedeutet das für die Delegierten und für die Gäste?
Naja, also das ist, wie gesagt, ein Parteitag, der nicht nur von Seiten der Polizei und nicht nur mit Blick auf die öffentliche Sicherheit besondere Maßnahmen erfordert, sondern tatsächlich auch für uns als Partei eine große Herausforderung darstellt. Ich bin jetzt nicht im Orga-Team, aber ich weiß natürlich über die Informationen, die wir aus der Bundesgeschäftsstelle kriegen, wie langfristig dieser Parteitag vorbereitet ist, wie viel Arbeit in diese Organisation hineingeflossen ist, wie schwierig es war, für die Delegierten ein Hotel zu finden. Auch das ist ja das Ergebnis und das Produkt dieses in Anführungszeichen zivilgesellschaftlichen Drucks, dass viele Hoteliers sich gar nicht mehr trauen, an Delegierte der AfD zu vermieten. Wir haben jetzt gerade gehört, dass es einen Farbanschlag auf ein Hotel in Erfurt gegeben hat, größeren Ausmaß. Dass es wohl gewagt hat, an Delegierte der AfD zu vermieten. Also da wird dann sofort von Seiten der bunten Zivilgesellschaft bzw. den gewaltbereiten Teilen dieser bunten Zivilgesellschaft reagiert. Es gibt natürlich Schutzpersonen, das ist die Parteiführung, ich gehöre auch dazu. Wir haben nochmal ein Sonderprogramm, sind dann mit Personenschutz, vielfältigem Personenschutz unterwegs, mit Limousinen, die entsprechend präpariert sind. Da werden die Anfangswege genau durchkalkuliert und abgeschirmt. Und auch für die Delegierten gibt es wohl Sammelpunkte, die angefahren werden können, um dann mit Polizei eskortiert in die Hallen reinzukommen. Aber auch da muss man, kann man nur vorsichtig optimistisch sein, dass alle wirklich pünktlich beim Parteitag auflaufen, weil es eben nur eine Zufahrt gibt und die Gegendemonstranten, die Organisationen der Gegendemonstranten haben schon angekündigt, auch die Vorgaben des Landesverwaltungsamtes, dass diese Zufahrt frei bleiben muss, dass auch die Autobahnen nicht blockiert werden dürfen. Dem will man nicht nachkommen, dem will man nicht Folge leisten. Also von daher wird das sehr, sehr sportlich und wir haben alle Hände voll zu tun, überhaupt in die Halle reinzukommen. Und wenn Sie mir das noch gestatten, weil das auch ein Teil meiner persönlichen Betroffenheit ist. Die Thüringer Landtagsabgeordneten sind Mitglieder des Verfassungsorgans und der Landtag hat zusammen mit der Polizei ein Besuchsprogramm organisiert für die Landtagsabgeordneten, die ihren Beobachtungsstatus erleben wollen. Das heißt, der Abgeordnete hat das Recht, solche Lagen auch zu besuchen und zu beobachten. Das wird mit Polizeikräften abgesichert. Aber die Landtagsabgeordneten der AfD, die als ordentliche Delegierte gewählt worden sind, die nach Erfurt in die Messe kommen müssen, die kriegen keine Polizeieskorte, um in der Messe heil und gesund anzukommen. Und das ist wirklich in meinen Augen ein Skandal. Wir haben also im Thüringer Landtag Abgeordnete erster und zweiter Klasse und das dürfte es eigentlich in einer funktionierenden Demokratie nicht geben.
Da würde ich gerne mal einhaken, nämlich Thema Landesregierung. In Thüringen trägt die Landesregierung die Verantwortung dafür, dass Versammlungsfreiheit und öffentliche Sicherheit gleichermaßen gewährleistet werden. Welche Erwartungen richten Sie da konkret an Ministerpräsident Mario Vogt oder haben Sie da gar keine so großen Erwartungen?
Naja, es ist ja bekannt, dass wir in Thüringen unter dem Innenminister Georg Mayer von der SPD leiden. Anders kann man das nicht einordnen. Das ist ein Mann, den hat Sarah Wagenknecht mal als verhaltensauffällig beschrieben. Ich kann Sarah Wagenknecht in dem Punkt tatsächlich nicht widersprechen. Das ist ein Hardcore-Ideologe, der vor allen Dingen ein Ziel hat, die AfD zu vernichten. Der hat mehrfach in den letzten Wochen zu zivilgesellschaftlichem Protest aufgerufen. Innenminister Mayer hat in einem Sonderplenum, das wir letzte Woche beantragt haben als AfD-Fraktion im Thüringer Landtag und dann auch durchgeführt haben, beschwichtigt, bürgerkriegsähnliche Zustände seien überhaupt gar nicht zu antizipieren. Also das wäre alles Panikmacherei. Und einen Tag später kam die große Lagebeurteilung der Thüringer Polizei, die eben von einem Endgame, also von einem Endspielszenario ausgeht und 2500 gewaltbereite Linksextremisten erwartet, die sich dann unter die bis zu 50.000 Gegendemonstranten mischen könnten. Die Kenntnis dieser Lageanalyse der Thüringer Polizei muss unserer Meinung nach dem Thüringer Innenminister zugegangen sein und auch vorgelegen haben. Also er scheint tatsächlich in diesem Sonderplenum das Parlament, es war ein Berichtsantrag, er hat auch Bericht erstattet, der Innenminister mehr oder weniger belogen haben. Das werden wir noch prüfen. Ja, der Innenminister hat die Verantwortung für die Sicherheit des Parteitages, natürlich auch für die ordnungsgemäße Durchführung der Versammlung der Gegendemonstranten. Und nochmal, das möchte ich betonen, ich habe überhaupt gar nichts gegen Gegendemonstranten. Und die AfD ist die letzte Partei, die es nicht akzeptieren würde, dass gegen sie protestiert würde. Aber bitte gemäß den vorhandenen Gesetzen und § 21 Versammlungsgesetz ist ganz klar und ganz eisenhart. Wer zugelassene Veranstaltungen der Versammlung grob stört, der muss mit Gefängnis Strafen bis zu 3 Jahren rechnen. Und das wird angekündigt für Thüringen. Und wie gesagt, die Polizei muss Recht und Gesetz durchsetzen und der Innenminister ist als oberster Dienst der Polizei letztlich dafür verantwortlich, dass das geschieht.
Die politischen Mehrheiten in Thüringen sind ja kompliziert, wenn wir es mal so sagen wollen. Immer wieder wird aber darüber diskutiert, ob es zumindest in Sachfragen mehr Zusammenarbeit zwischen den Parteien geben könnte. Wie würden Sie denn das Verhältnis Ihrer Fraktion zur CDU oder auch zum BSW derzeit beschreiben? Gibt es da so hinter den Kulissen die ein oder andere Gesprächsbereitschaft mehr, als sie vielleicht öffentlich sichtbar wird?
Naja, die Brombeere ist ja letztlich die letzte Verteidigungslinie des Establishments in Thüringen gegen die Alleinregierung der AfD. Die Brandmauer wird auch in Thüringen durchgehalten. Sie haben sicherlich auch mitbekommen, dass wir nach wie vor keinen Vizepräsidenten haben, dass wir nach wie vor in wichtige Gremien, die uns nach der Verfassung, der Geschäftsordnung des Thüringer Landtages zustehen, nicht hineingewählt worden sind. Ja, natürlich gibt es Gespräche zwischen Abgeordneten, zwischen Tür und Angel oder mal bei einem gemeinsamen Kaffee oder bei einem Empfang. Das ist natürlich durchaus drin. Aber was die Praxis im Parlament angeht, wird die Brandmauer doch weiterhin akribisch gepflegt. Bisher ist es nicht vorgekommen, dass ein Antrag der AfD, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, das ist eigentlich das Gewöhnlichste im Parlamentarismus, dass Anträge auch der Opposition zumindest in die Ausschüsse überwiesen werden. Wir warten weiterhin darauf, dass nur ein Antrag der AfD, und die sind zahlreich und qualitativ, wie ich finde, auch sehr hochwertig, in die Ausschüsse überwiesen werden. Und da macht das BSW auch mit. Also das BSW in Thüringen ist wirklich eine weitere Altpartei, eine weitere Kartellpartei, die der Vogt-Regierung die Steigbügel hält und die zumindest in ihrer Führung ganz klar diese Brandmauer-Unkultur auch lebt. Es gibt einzelne Abgeordnete, die das anders sehen. Gerade habe ich davon erfahren, dass die Kollegin Würsing von der AfD den Innenminister Mayer, der von der SPD ist, scharf kritisiert hat, also indirekt zumindest mal einen Koalitionspartner angeschossen hat. Das sind so kleine Zeichen, dass es im BSW durchaus auch brodelt. Es gibt da einige, wie gesagt, die auch bereit wären, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Und wenn es nur mal dahin gehen würde, dass man mal gemeinsam einen Antrag in die Ausschüsse überweisen würde, da wäre man ja schon froh. Und von unserer Seite ist die Hand ausgestreckt. Ich habe gerade in der letzten Plenardebatte wieder deutlich gemacht, dass ich sogar mit der CDU im Bereich der Migrationspolitik zusammenarbeiten würde. Die Migrationsministerin Meißner hatte ausgeführt zur freiwilligen Rückkehr. Und da habe ich eingehakt und habe ihr das Angebot unterbreitet. Aber wie gesagt, davon will man grundsätzlich nichts wissen. Man ist weiter auf dieser schlechten Straße unterwegs, die dann irgendwann in die absolute Sackgasse führt, wie die aktuellen Umfrageergebnisse auch belegen.
Lassen Sie uns über das sprechen, was Sie auf dem Parteitag inhaltlich schaffen wollen. Also neben den Vorstandswahlen geht es ja auch um strategische Ausrichtung. Beobachter beschreiben die Partei als breit aufgestellt, mit unterschiedlichen politischen Schwerpunkten und Strömungen. Welche inhaltlichen Akzente sollen von diesem Parteitag ausgehen? Wofür soll die AfD nach diesem Wochenende stehen?
Naja, also Dieser Parteitag ist in erster Linie ein Wahlparteitag. Wir haben auch Satzungsparteitage, wir haben auch Programmparteitage. Also die Programmatik der Partei wird im Augenblick nicht beraten werden. Steht nicht zur Debatte, also nicht die Grundsatzprogrammatik. Wir arbeiten gerade jetzt das Grundsatzprogramm. 2027 soll das fertig sein. Wir hatten 2016 das erste Grundsatzprogramm der AfD in Stuttgart verabschiedet. Über selbiges ist natürlich die Zeit schon hinweggegangen. Das heißt, es muss angepasst werden, es muss auf die neue Lage umgeschrieben werden und auch eine Zukunftsperspektive öffnen. Das geschieht gerade in den Bundesfachausschüssen und in der Bundesprogrammkommission, also in den Parteigremien. Jetzt haben wir, wie gesagt, einen Wahlparteitag. Es gibt einige Anträge, die politische Zeichen setzen wollen. Beispielsweise ein Antrag, der letztlich der Feder der innenpolitischen Sprecher der Fraktionen der AfD entstammt. Ein Antrag, der sich gegen den Linksextremismus stellt, den wir wahrscheinlich auch in Erfurt in Aktion erleben werden, der deutlich macht, wie groß die Gefahr durch Linksextremismus in Deutschland ist und der entsprechende politische Maßnahmen einfordert, also eine Art Kommuniqué, das ein politisches Zeichen sein soll. Ansonsten wird wenig programmatisch, inhaltlich diskutiert werden, sondern die Hauptzeit wird auf die Wahl des neuen Bundesvorstands verwendet werden.
Thema Gesprächsbereitschaft, weil ich es vorhin schon innerhalb der thüringischen Landespolitik angesprochen habe. Sie haben einmal selber in einem Interview gesagt, Deutschland braucht wieder einen Versöhner. Und Sie könnten sich selber vorstellen, dazu auch einen Beitrag zu leisten. Wie schwer fällt das, auf politische Gegner zuzugehen, wenn man sich gleichzeitig so massiv angegriffen fühlt, wie jetzt an diesem Wochenende es möglicherweise passieren kann?
Ja, das ist tatsächlich fast ein übermenschlicher Anspruch, wenn ich das mal so formulieren darf. Also ich bin ja nun selbst, also ich soll jetzt um Gottes Willen nicht weinerlich klingen, ich habe ja den Schritt in die Politik selbstbestimmt und eigenverantwortlich getan. Ich meine, ich bin zum Teufel der Nation gemacht worden. Ich habe vielleicht auch in den Anfangsjahren den einen oder anderen rhetorischen Fehler gemacht. Das will ich nicht ausschließen, wiewohl ich inhaltlich weiterhin nichts zu korrigieren habe. Aber die Art und Weise, wie man als wirklicher Oppositioneller in dieser leider nicht mehr funktionierenden Demokratie behandelt wird, ist tatsächlich grenzwertig. Und schlimm ist auch, dass ich in meinem politischen Leben also wirklich schon Gewalttätigkeiten erlebt habe, wenn ich zu einer Veranstaltung gefahren werde und ich muss dann relativ nah bei den Gegendemonstranten aussteigen, die oft tausendfach dann auflaufen, dann gucke ich in hassverzerrte Gesichter. Dann gucke ich in die Gesichter von Menschen, die völlig aufgehetzt scheinen und die, wenn sie mich kriegen würden, wahrscheinlich in der Luft zerreißen würden, die also wahrscheinlich auch vor Gewalt nicht zurückschrecken würden, die sich als völlig entmenschlich geben. Und das ist für mich auch ein Kennzeichen dieser wirklich linksextremen Gewaltbereitschaft. Also die Welt in Weiß und Schwarz zu unterteilen und die vielen Grauschattierungen nicht mehr zu erkennen. Selbst in dem Bewusstsein unterwegs zu sein, ich habe den Stein des Weisen gefunden, ich bin im Besitz der Wahrheit und das Ziel, das ich anstrebe, muss erreicht werden, egal was es kostet und kostet es auch Menschenleben. Ja? Die Ausgrenzung, die Gewalt, die Entmenschlichung, alles das schlägt uns tatsächlich durch den extremen Teil der politischen Gegnerschaft entgegen und mir im Besonderen. Ja. Das ist eine Zumutung, damit muss man umgehen. Und ich sage trotzdem, als AfD-Politiker werden wir, und wir werden regieren, davon bin ich fest überzeugt, weil die Tendenz einfach in die Richtung geht, wir werden viel verzeihen müssen. Wir werden viel verzeihen müssen. Wir werden auch das, was wir vielleicht selbst empfinden, dass wir sagen, da möchte ich aber mal in Anführungszeichen, nicht Rache, aber Wiedergutmachung, das muss korrigiert werden. Wir werden Abstriche machen müssen. Wir werden uns darauf verständigen müssen, dass wir die Polarisierung, die in unserer Gesellschaft und unserem Volk leider im Augenblick wirklich auf die Spitze getrieben wird, die müssen wir zurückentwickeln, die müssen wir heilen und der Riss muss geheilt werden, der in unserer Gesellschaft und unserem Volk da ist. Ja, das erfordert sehr, sehr viel Größe. Ich hoffe, dass wir sie aufbringen können. Das ist jedenfalls unser Auftrag.
Herr Höcke, jetzt müssen wir ganz zum Schluss noch einmal über das Datum sprechen. Das hat ja im Vorfeld für einige Aufregung gesorgt. Hat es eigentlich für Sie als Geschichtslehrer auch einen besonderen Grund, dass Sie den Parteitag ausgerechnet auf den 160. Jahrestag der Schlacht von Königgrätz gelegt haben?
Das habe ich tatsächlich auch noch nicht gewusst. Aber ich habe, also keiner in der Partei, der sich mit der Organisation dieses Parteitages beschäftigt hat, hat dieses Datum, also diesen Parteitag der NSDAP, der mal vor 100 Jahren in Thüringen gewesen sein soll, auf dem Schirm gehabt. Und das zeigt eben auch diese monomanische Fixierung des politischen Gegners auf diese 12 Jahre. Und da müssen wir Schluss mitmachen. Also mit Verlaub, das hat wahnhafte Züge und die Lage im Land ist so bedrohlich. Also egal, ob das die Industrialisierungsdynamik ist oder die Multikulturalisierungsdynamik, der Zerfall der inneren Sicherheit etc. pp., der freie Fall der Bildung. Wir können uns nicht permanent nur um diese 12 Jahre drehen. Also wir wollen sie nicht vergessen und wir wollen unsere Lehre daraus ziehen, auch in Zukunft. Aber dass man, wenn man einen Parteitag im Jahr 2026 macht, mit Ereignissen konfrontiert wird, die 100 Jahre zurück sind, das ist mit Verlaub irre. Und ich stelle in meinen Augen auch einen psychologischen Befund dar. Und danke, dass Sie mir was noch an Lehre mitgegeben haben, dass das tatsächlich der Jahrestag der Schlacht von Königsgrätz gewesen ist. Das wusste ich auch nicht. Ein Datum, das sicherlich für Deutschland auch ein wichtiges Datum war. Aber man lernt nie aus und als Geschichtslehrer mit Verlaub weiß man auch nicht alles.
Sagt der AfD-Landesvorsitzende Thüringen, Björn Höcke. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Alles Gute am Wochenende.
Danke, Herr Danowski. Ich bedanke mich auch und auf bald.
Sie hören 18:20 am Freitag. Bayern galt lange als das einzige Bundesland, das sich bei einem sogenannten Queer-Aktionsplan zurückgehalten hat. Jetzt hat die Staatsregierung ihren bayerischen Aktionsplan Queer vorgestellt. Die einen sehen darin einen überfälligen Schritt zu mehr Sichtbarkeit und Schutz für LSBTIQ-Menschen. Andere sprechen von einer ideologischen Neuausrichtung von Behörden, Schulen und Gesellschaft. Über genau diese Kritik wollen wir jetzt sprechen, und zwar mit Thomas Wunder von Citizen Go. Citizen Go ist eine internationale Petitionsplattform. Unterstützer sehen sie als Stimme für Lebensschutz, Familie und Bürgerbeteiligung. Kritiker ordnen die Organisation als rechtskonservativ ein und werfen ihr Kampagnenpolitik gegen Gleichstellungsthemen vor oder etwas zugespitzt formuliert, sie gilt manchen als eine Art Dauergegner dessen, was heute häufig unter dem Schlagwort Woke zusammengefasst wird. Was also tatsächlich im bayerischen Aktionsplan steht und welche Folgen er haben könnte, darüber spreche ich jetzt mit Herrn Wunder. Schönen guten Abend.
Schönen Abend.
Herr Wunder, zunächst mal ganz grundsätzlich, was genau ist der bayerische Aktionsplan Queer? Worum geht es darin und warum halten Sie ihn für problematisch?
Also der bayerische Aktionsplan Queer ist der neueste seiner Art in Deutschland. Bayern war die letzte Hochburg in konservativer Werte sozusagen in der Staatsverwaltung. Das hat sich jetzt geändert. Der Plan ist im Prinzip ein großer Rahmenplan, wie das Thema Queer, also Rechte von allem, was sich irgendwo und diesem Buchstabensalat LSBTIQ findet, identifiziert, wie mit denen in der Verwaltung umgegangen wird. Das betrifft die Justiz, das betrifft die Staatsverwaltung logischerweise, das betrifft den Justizvollzug, das betrifft auch den Umgang mit Flüchtlingen und natürlich ganz wichtig Schulen und Jugendarbeit und auch Medien. Und es geht quasi darum, diese Themen, die von der LGBTQ-Lobby gefordert werden, in allen Bereichen des Staates umzusetzen. Nicht nur im Staat, es gibt auch Handreichungen für Unternehmen, es gibt Tipps für Unternehmen, wie man sich besser mit Queerfeindlichkeit auseinandersetzt, wie man sich als Unternehmen positionieren sollte. Ja, und das ist natürlich auch schon das große Problem, da sich die Inhalte dieses Plans natürlich nicht an den Kritikern der Woken-Bewegung, der LGBTQ-Bewegung orientiert, sondern an den Befürwortern. hat es natürlich eine klare ideologische Schlagseite. Also es geht jetzt nicht darum, sich irgendwie neutral mit solchen Themen auseinanderzusetzen, sondern es ist klar eingefärbt. Schulen sollen das Kindern nahebringen, dass sie offen sind für sowas, dass sie ja aufgeschlossen sind, dass sie tolerant sind, wie man es dann vielleicht nennen würde. Es geht darum, dass Unternehmen sich eben eindeutig queerfreundlich positionieren. Es geht darum, dass die Polizei sensibilisiert wird für solche Themen, dass es auch schon in der Ausbildung zum Beispiel von neuen Polizisten eine Rolle spielt, wie man mit Queerfeindlichkeit umgeht, wie man mit queeren Opfern von Straftaten umgeht. Lehrer sollen das in der Ausbildung, in der Fortbildung lernen und auch Schüler soll das natürlich nahegebracht werden.
Was unterscheidet diesen Plan denn von bisherigen Maßnahmen gegen Diskriminierung, die es ja sicherlich auch schon gegeben hat?
Es gab natürlich schon immer Maßnahmen gegen Diskriminierung. Es ist hier natürlich der große Unterschied, dass es sehr gebündelt ist alles, dass es jetzt einen großen Masterplan gibt, der direkt von der Staatsregierung kommt und dass damit natürlich auch Förderprogramme, das ist ein wichtiger Teil, verstetigt werden und eine gemeinsame Grundlage bekommen haben.
Mhm. Sie kritisieren, der Aktionsplan will queere Themen in allen Bereichen des Staates verankern. Können Sie da mal auch ganz konkrete Beispiele nennen, was dann so auf uns zukommt?
Ja, sehr gerne. Also, es sollen zum Beispiel Hilfe beim Aufbau queerer Jugendgruppen geben. Da ist das Ziel, eben den ländlichen Raum zu treffen. Da soll die Jugendarbeit auf queer umgestellt werden. Das ist ein Beispiel. Dann soll es im Lehrplan verankert werden. Ich kann hier mal ein kurzes Zitat daraus vorlesen. Der Bayerische Lehrplan Plus verfolgt das Ziel, eine umfassende, fächerübergreifende Bildung und Erziehung zu gewährleisten, die die Entwicklung einer offenen und respektvollen Gesellschaft fördert. Besonders wichtig ist die Förderung von Toleranz, Respekt und gegenseitigem Verständnis gegenüber Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft, Kulturen, Lebensweisen, geschlechtlicher Identität und sexueller Orientierung. Geht dann noch weiter, dass die Reflexion zur Geschlechterrollen eine Rolle spielen sollen und so weiter. Es spielt auch im Bereich der Medien eine große Rolle. Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien zum Beispiel soll Verstöße gegen queerfeindlichen Hasssprech genauer ins Visier nehmen. Es soll in der Flüchtlingshilfe, die sollen Flüchtlinge, die sich irgendwie in diese LGBT-Reihen identifizieren, sollen eine gesonderte Unterbringung bekommen, besseren Zugang zu Beratungsstellen, also zu linken NGOs sozusagen. Nur ein paar Bereiche.
Das Schlagwort Mitdenken habe ich auch gelesen. Also im Aktionsplan findet sich die Formulierung, dass queere Perspektiven künftig überall mitzudenken sind. Das klingt ja ziemlich allgemein erstmal, aber was verstehen Sie darunter? Was versteht der Plan darunter? Und warum ist das mehr als nur ein Appell zur Sensibilität? Also sind wir dann quasi alle in jedem Lebensbereich, in jeder Schule dazu angehalten, immer mitzudenken, um das quasi nur aus dieser Brille zu sehen?
Ja, hier vielleicht auch ein Beispiel aus den Plänen, die es für Schule gibt. Das ist jetzt auch ein direktes Zitat aus dem Aktionsplan Queer. Auch im Rahmen des Literaturunterrichts gibt es vielfältige Möglichkeiten, anhand von Romanen, Sachbüchern, Graphic Novels oder Filmen, um die Perspektiven und Erfahrungen jugendlicher LSBTIQ sichtbar zu machen und für ihre Lebenswelt zu sensibilisieren. Also es geht schon darum, diese Perspektive immer und überall mitzudenken, also zu berücksichtigen, Polizisten zum Beispiel gezielt zu schulen, dass sie sensibel mit den Erfahrungen von Homosexuellen zum Beispiel umgehen, in der Flüchtlingshilfe, wie bereits genannt. Die Polizei soll einen Stand am CSD haben immer. Also es geht schon darum, dass das in alle Lebensbereiche, die der Staat so kontrollieren kann, einsickert.
Jetzt ist es so, Bayern ist mit einem solchen Aktionsplan ziemlich spät dran. Wir haben es erwähnt, welche Erfahrungen gibt es denn bereits aus anderen Bundesländern, was das angeht?
Es ist natürlich von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Wo es bereits Erfahrungen gibt, sind natürlich Lehrpläne. Frühsexualisierung spielt da eine große Rolle. Das nimmt immer extremere Formen an, teilweise. Es gibt aus Hamburg, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, gibt es bereits spezielle Polizeikräfte, die sich nur mit LGBT-Themen befassen. Es hat auch dazu geführt, dass die polizeiliche Kriminalitätsstatistik um antiqueere Straftaten als Erfassungsgegenstand erweitert wurde. Also die werden statistisch erhoben mittlerweile von der Polizei. Und es führt natürlich dazu, dass sich auch diese NGO-Förderstrukturen verstetigen. die ja grundsätzlich ein großes Problem sind in der Bundesrepublik und damit natürlich noch mehr rechtliche Grundlage bekommen.
Polizei und Verwaltung, Sie haben es auch angesprochen, auch für die Behörden und Polizei sind Fortbildungen vorgesehen. Befürworter sagen, ja, das verbessert vielleicht den Umgang mit Minderheiten. Warum halten Sie solche Schulungen dann trotzdem für nicht sinnvoll? Beziehungsweise was kritisieren Sie daran?
Also erstens mal, wenn jemand Opfer einer Straftat wird, dann sollte es ja gar keine Rolle spielen, ob jetzt die Person homosexuell ist. Weil wenn jetzt jemand verprügelt wird zum Beispiel, dann wurde er verprügelt. Das ändert nichts daran, erstmal, was der Anlass für diese Straftat war. Deswegen spielt das jetzt meiner Meinung nach einfach keine große Rolle, sollte es für den Polizisten keine große Rolle spielen. Auf der anderen Seite ist es natürlich, kommen Straftaten hinzu. Es ist zum Beispiel in Bayern jetzt vorgesehen, dass eine Beratungsstelle namens Strong da dazwischen geschaltet wird. Die gibt es bereits, also die macht es bereits jetzt. Die hilft, unterstützt zum Beispiel, wenn jetzt jemand Betroffener von Hasskommentaren wie ist im Internet, dass er da schnell und einfach eine Anzeige stellen kann. Und der Queer-Aktionsplan sieht vor, dass dann Straftaten, die sich gegen eine homosexuelle Person richten zum Beispiel, dann direkt auch dazu führen, dass diese Person an so eine Beratungsstelle verwiesen wird. Das heißt, man kann schon vermuten, dass dann einfach Straftaten hinzukommen, die man vielleicht heute gar nicht unbedingt als Straftaten sehen würde. Jetzt zum Beispiel Beleidigungen in sozialen Medien, die man sich natürlich sparen kann, aber nicht jeder blöde Kommentar sollte jetzt sofort eine Hausdurchsuchung nach sich ziehen.
Warum macht man das in Bayern jetzt überhaupt? Also war der Druck dann letztendlich auch auf die Staatsregierung so groß? Weil ich finde halt den Zeitpunkt total interessant. Irgendwie hat man manchmal das Gefühl, das Thema Vogue und Queer ist wieder ein bisschen mehr hinten dran. Und auf der anderen Seite kommt dann Bayern, das sich jetzt so lange zurückgehalten hat, aus welchen Gründen auch immer, und macht es dann doch. Also welches System oder welche Logik sehen Sie denn dahinter?
Bayern war hinten dran, ja, und hat jetzt diese größte Welle der Vogue-Ideologie auch verpasst, da würde ich Ihnen zustimmen. Ich nehme an, Bayern hat sich sehr viel Zeit gelassen, weil natürlich die CSU schon auch Druck von konservativer Seite gekriegt hat, am Ende aber dann die progressive Seite irgendwo überwogen hat und der Druck auf die CSU war immer groß. Die CSU ist da auch sehr komisch in solchen Dingen. Jetzt hat sie ja zum Beispiel auch wieder einen CSD-Wagen bekommen in München und solche Sachen, wo sie lange nicht teilnehmen durfte. Also ich nehme an, es war zum einen Druck von Bundesseite, es war Druck von den linken Lobbyverbänden auf die CSU und es war auch irgendwo Abgrenzungsdruck, dass man sich von Parteien rechts der CSU abgrenzen will. Und dass es so lange gedauert hat, da hat sicher auch der Druck von konservativer Seite eine Rolle gespielt.
Aber jetzt, wo man eigentlich die härteste oder den härtesten Druck dann doch eigentlich schon hinter sich hatte und jetzt auch, wo der Pride Month sogar gleich vorbei ist, dass man dann im Nachhinein sagt, ja, wir machen das jetzt doch. Also mir erschließt sich das Ganze irgendwie nicht so richtig. Also die Staatsregierung argumentiert, der Aktionsplan soll Diskriminierung abbauen und Menschen schützen. Viele Bürger würden dem vermeintlich zustimmen. Bringt das das wirklich oder baut man damit einfach nur Ressentiments auf oder leistet man einfach nur einer krassen Minderheit Vorschub?
Was man damit aufbaut, sind in erster Linie NGO-Strukturen und einen riesigen Ideologiebetrieb im Staat. Es ist einfach nicht Aufgabe des Staates, an allen Ecken und Enden Ideologieerziehung zu betreiben. Der Staat soll in Schulen möglichst neutral unterrichten. Er soll seine Lehrkräfte so ausbilden, dass sie Mathe, Physik, Deutsch unterrichten können. Ein Deutschlehrer muss keine diversen Lebensmodelle an Kinder vermitteln. Das ist nicht Aufgabe des Staates, das ist Aufgabe der Eltern, sie nach ihren Wertvorstellungen zu erziehen. Es ist nicht Aufgabe von Polizeikräften, die Motivation irgendwie mit einzubeziehen, ob das jetzt diskriminierend ist. Natürlich, die Motivation müssen sie natürlich ermitteln bei einer Straftat, aber es ist nicht Aufgabe der Polizei, das jetzt erstmal zu bewerten, was ein queerfeindliches Hassverbrechen ist. Es ist einfach ein Ideologiebetrieb innerhalb des Staates, den kein Mensch braucht und der mit großen Kosten auch verbunden ist für die Bevölkerung. 2,8 Millionen Fördersumme ist jetzt vorgesehen, reicht den Queerverbänden logischerweise nicht, ist meiner Meinung nach aber 2,8 Millionen Euro zu viel. Und es ist, wenn so ein Plan mal da ist, dann ist er halt da, der lässt sich auch immer nachschärfen und abgeschafft wird sowas eher seltener.
Wenn Sie den Aktionsplan in der jetzigen Form betrachten, was befürchten Sie langfristig für Bayern? Also welche konkreten Folgen sehen Sie in 5 oder 10 Jahren?
Ich glaube, die zwei wichtigsten Punkte sind die Schulbildung. Das halte ich für ein großes Problem. Diese Inhalte werden jetzt immer weiter eben in die Schulen gebracht. Sie werden an die Kinder vermittelt. Das ist Ideologieerziehung, ganz klar. Das wird auch verfangen teilweise. Und damit, wenn man sich den Zugriff auf die jungen Köpfe in unserer Gesellschaft sichert, dann hat man einen großen Vorteil gegenüber dem politischen Gegner. Das zweite große Problem ist, dass sich Förderstrukturen weiter verfestigen, die dann wahrscheinlich eher mehr Geld bekommen in den nächsten Jahren. Und das sind die größten Probleme und wo die Entwicklung vermutlich am drastischsten sein wird, meiner Meinung nach.
Sagt Thomas Wunder von Citizen Go. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Ihnen einen schönen Abend. Danke.
Ebenso, vielen Dank.
Wie aufgeheizt unsere politische Debatte eigentlich ist und wer davon profitiert, darüber lohnt es sich nachzudenken. Während Krisen sich überlagern, scheint der Ton schärfer, die Lager fester und die Bilder düsterer zu werden. Doch was steckt hinter dieser Rhetorik? Ist das echte Sorge? Ist das politisches Kalkül oder einfach nur Provokation? Der Medienfuzzi Oliver Brendel hat dazu seinen freitäglichen, zugespitzten Abwasch für Sie.
Nun soll es also Krieg sein. Warum? Ziehen Pandemie und Hitzekatastrophe nicht mehr genug als Angstmacher? Nun, dann muss ich Sie enttäuschen. Krieg könnt ihr schön alleine machen. Werft einfach Strack-Zimmermann über Moskau ab und binnen einer Woche gibt Russland auf. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Denn niemand wird für euch kämpfen. Niemand riskiert sein Leben für ungebildete, tätowierte Frauen mit Schwabbelarmen und Zwinkerproblemen. Niemand verlässt seine Familie und lässt sie in der Obhut eines zweitklassigen Kanzlers mit Schamhaarfrisur aus dem Temu-Sortiment. Und absolut niemand kämpft für stinkend faule grüne Zwerge, die durch den Bundestag krakeelen, noch keinen Tag im Leben gearbeitet haben und aussehen wie 12. Denn wisst ihr, wer Krieg geil findet? Ausschließlich Menschen, die noch keinen erlebt haben und die auf keinen Fall an die Front müssen. Feige, körperlich ungeeignete Typen, die nicht mal eine Runde um den Fußballplatz laufen können, ohne an ihre absoluten Grenzen zu kommen, und Frauen, die ein Gewehr nicht mal anheben könnten. Menschen, die nur reden und nie handeln, die unsere Geschichte nicht kennen und die zu wenig Empathie besitzen, um sich das Grauen eines Krieges überhaupt nur vorstellen zu können. Ich war in Hiroshima, in Dachau und in St. Petersburg. Warum kennen unsere Politikdarsteller diese Orte nicht? Warum haben sie nicht im Westen nichts Neues gelesen oder zumindest den Film auf Netflix gesehen? Warum ist die aktuelle Generation unserer Politikschauspieler dermaßen glücklos beim Denken, feige und gleichzeitig großmäulig? Wir werden Jahrzehnte benötigen, um das wieder gut zu machen, was Baerbock, Merz, Wadefuhl und Co. an Schaden im Ausland angerichtet haben. Wir sind nur noch eine belächelte, bisweilen sogar gehasste Randnation, die selbst im Fußball drittklassig ist. Ein zerrissenes, gelähmtes Land voller Propagandaopfer, die nur noch betreutes Denken gewohnt sind und die für einen Krieg ungefähr so viel taugen wie eine Kuh mit Damensattel. Die Vielfalt hat uns jede Tugend und Moral genommen. Ja, die Vielfalt kann nicht einmal Paraguay besiegen, will aber Russland im Felde schlagen. Die Welt lacht sich tot über die Bundesinsolvenz Dummdödelland, saugt aber gerne so viel Geld wie nur irgend möglich von uns ab. Aber kann man es den anderen Ländern verdenken? Dumme Trottel werden immer ausgenutzt und wir sind ein Land gewordener dummer Trottel, der blöde grinsend auf der Party steht, sich an einem Becher voller Tafelwasser klammert und die Schönheiten auf der Tanzfläche begehrt, aber nicht einmal einen Blick erheischen kann. Der dumme Trottel, der sich dann durch die Schamhaarfrisur streicht und am nächsten Morgen damit angibt, wen er alles hätte haben können, wenn er denn gewollt hätte. Und dabei nicht einmal gemerkt hat, wie froh alle waren, als der grinse Typ die Party endlich verlassen hat, um im Hotel sich noch einen Kräutertee auf dem Zimmer aufzubrühen. Einfach deswegen, weil es da nichts kostet. Denn der deutsche Dummdödel Michel ist zwar woke und offen, aber dazu auch noch scheiße spießig, spaßbefreit und geizig. Ja, der hässliche Deutsche ist spätestens seit der Pandemie wieder da. Damals hat sich wieder gezeigt, wie viel Faschismus immer noch in diesem Land steckt, wie viel Blockwart-Mentalität und wie viel Menschenverachtung. Und das hat sie anscheinend ermutigt. All die hässlichen Fratzen der ultrabösen Gutmenschen, die mit Sicherheit zu den brutalsten Mitteln der Ausgrenzung greifen würden, sobald sie nur dürften. Ja, der hässliche Deutsche ist wieder da. Nur, dass er diesmal auch noch peinlich ist und es nicht einmal bemerkt. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Es soll irgendeine Rentenreform geben, aber die Einzelheiten erspare ich Ihnen, denn ich kenne sie nicht einmal. Sobald das Wort Rente irgendwo fällt, höre ich automatisch nicht mehr zu. Das hat ja schließlich nichts mit mir zu tun. Der Rentenfall würde bei mir wohl in circa 10 bis 15 Jahren eintreten. Also definitiv nach dem Krieg gegen Russland. Bis dahin ist nur eins sicher. Rente wird es dann nicht mehr geben. Abgesehen davon, wer würde die Rente denn noch auszahlen in den Vereinigten Staaten von Russland? Das russische Rentenniveau reicht gerade mal für eine kalte Suppe am Tag. Ohne Brötchen. Was aber wieder passen würde. Schließlich werden wir ja in Zukunft kaum noch unter 40 Grad kommen. Nicht mal nachts. Und warum? Weil wir einfach viel zu wenig CO2-Steuer zahlen. Das weiß schließlich jeder seriöse Klimaforscher. Die meisten waren früher übrigens Hütchenspieler vor irgendwelchen Großstadtbahnhöfen. Dass Geld in Politikertaschen direkt die Temperatur reguliert. Ja, nur weil unsere Politiker so großzügig waren und uns nicht genug geknechtet haben mit Hitzesteuern, haben wir jetzt Wüste von Flensburg bis nach Garmisch. Was aber schlimmer klingt, als es ist. Denn in 10 bis 15 Jahren kommen die meisten deutschen Einwohner sowieso aus Wüstengebieten, müssen sich also kaum umstellen. Und der Stellenwert von hübschen Ziegen wird sich auch drastisch verändern. Naja, es hieß ja schon früher, ruft der Stalin aus seiner Gruft, besteuert doch die Atemluft, schreien die Grünen begeistert, da sind wir ja sofort dabei, wir nennen es nur CO2. Ja, so ist es nun mal hierzulande. Wir haben mit sicherer Hand in allen Führungspositionen, von Kanzler bis Bundestrainer, die Schlechtesten der Schlechten gebracht, Männer und auch Frauen, da sind wir sehr modern und gerecht, die nie durch Leistung auffällig wurden, uns schwindlig labern und weder Ehre noch Charisma besitzen. Das Land versinkt in Depressionen und Dreck. Gerechtigkeit wurde ausgehöhlt, die Fachkräfte erwiesen sich als völlig kraftlos und müssen jetzt von fleißigen Rentnern durchgefüttert werden. Über all dem weht eine bunte Fahne, aber nicht schwarz-rot-gold. Der Muezzin ruft 5-mal am Tag zum Gebet und über Nacht war plötzlich jeder ein Nazi, der nicht schnell genug "Wir haben Platz" gebrüllt hat. Ricarda Lang gilt als Fashion-Ikone, Annalena als Intellektuelle, Habeck als Philosoph und manche behaupten sogar, unser Kanzler hätte ein funktionierendes Gehirn. Bei vielen Frauen verdeckt eine seltsame Frisur die Lobotomienarbe, Berlin riecht genauso, wie es aussieht, unsere Sportler sind weich wie der Bauchansatz des typischen Antifanten, die Demokratie wird abgeschafft, um die Demokratie zu retten, und der Faschismus lebt, damit die Faschisten nicht an die Macht kommen. Behörden ändern in Minuten dein Geschlecht, brauchen aber Jahre, um deine viel zu hohe Gewerbesteuer anzugleichen. Die Messer blitzen, es gibt Hausdurchsuchungen wegen Scherzen, das Internet ist abgestellt, die Bahn fährt nicht mehr an ungeraden Tagen und an geraden Tagen kommt sie nicht. Und viele Deutsche beginnen den Tag, damit ihren Kopf so lange gegen die Wand zu schlagen, bis sie benommen genug sind, um das alles zu ertragen. In diesem Sinne, Ihr Oliver Brendel unter der Medienfuzzi auf YouTube.
Liebe Hörer, in den letzten Jahren ist in Deutschland niemandem wirklich so wahnsinnig zum Feiern zumute. Wir können aber anderen Ländern beim Feiern zuschauen. Ein Land ist gerade voll im Feierfieber. Erstens wegen der Weltmeisterschaft, die dort gerade stattfindet. Außerdem wird das Land morgen 250 Jahre alt, die USA. Am 4. Juli 1776 haben sich 13 britische Kolonien in Nordamerika von der Krone losgesagt und seitdem sind so einige Dinge passiert. Es gab die Unabhängigkeitserklärung und es ist nach wie vor das freiheitliche Weltmodell, das trotz aller Mängel und Verwirrungen bis heute den Maßstab menschlicher Entwicklungsmöglichkeiten vorgibt. Und über genau dieses Land und das Jubiläum gibt es morgen im Kontrafunk am 4. Juli 2026 eine Sondersendung um 8.05 Uhr, 10.05 Uhr, 15.05 Uhr und 21.05 Uhr zum 4. Juli. Ich darf mich jetzt an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Danke an die 1820-Mannschaft von heute. Redaktionelle Leitung hatte Katharina Schmieder, Technik und Produktion Andreas Horn, Nachrichten Max Stadler, Robert Mayer, Eva Horstmann und Felix Feistel. Ich bin Gernot Danowski. Einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.